Ich kann hier nichts machen, es gibt hier nichts zu gewinnen. Es gibt keine Art und Weise, wie ich das hier kontrollieren kann. Und das wirklich zu verstehen, also wirklich zu, mit den Knochen, also nicht nur mit dem Kopf, sondern auch wirklich mit dem ganzen System zu kapieren, nichts an dieser Geschichte ist irgendwie für mich zu gewinnen. So, es gibt hier nichts. Ich muss weg. Komplett.
Und einsteigen bitte. Hier ist das Beziehungskarussell mit mir, Ricardia Bramley, und meinen illustren und charmanten Gästen. Schön, dass du da bist.
Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Beziehungskarussell. Mein Name ist Ricardia Bramley. Ich hoste den Laden, den Jahrmarkt hier sozusagen. Und wir sind heute schon in der 9. Folge. Hat jetzt ein bisschen gedauert, weil so viel los war im Herbst. Davon wird mir meine Gästin sicher auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Kurz will ich euch sagen, es gibt noch einen anderen Podcast von mir, der heißt Bitch Breathe. Der ist auf Englisch, wie man vielleicht schon raushört. Und da kann man auch noch ganz viel zu den Themen Beziehung, Feminismus, Frauen in ihren 40ern nachhorchen, wenn man möchte. So, darum geht es aber heute nicht unbedingt, denn heute begrüße ich eine Frau, die mir auf so vielen Ebenen Eindruck macht, dass ich gesagt habe, als ich sie kennenlerne, die muss unbedingt zu mir in den Podcast. Sie ist Autorin, sie ist Podcasterin, sie ist eine fantastische Erzählerin, klug und gewitzt und nie mit Selbstmitleid, wie ich finde. Autorin und Podcasterin, wie gesagt, Mia Gato. Herzlich willkommen, Mia.
Boah, was für ein Intro, ey. Danke. Schön, hier zu sein.
Ich freue mich sehr, dass wir es geschafft haben, Mia. Ich meinte das auch alles ernst, was ich gerade gesagt habe. Und deswegen möchte ich unbedingt mit dir sprechen. Und das allererste vorweg. Du hast ein Buch geschrieben, in dem du darüber schreibst, dass du aufgehört hast zu trinken. Das Buch heißt Rausch und Klarheit. Und obwohl es darum geht, ist mir aufgefallen, dass es um sehr viel mehr geht als nur, in Anführungszeichen, das würde ja schon reichen, das Trinken beziehungsweise das Nicht-Trinken. Mia, erzähl doch mal kurz in deinen eigenen Worten oder gerne auch ein bisschen länger, worum ging es am meisten oder worum ging es dir vielleicht am meisten in dem Schreiben dieses Buches?
Also erstmal ging es mir darum, also es ist ja ein Buch über meine eigene Alkoholabhängigkeit und meine eigene Nüchternheit. Und es ging mir darum, dass sowohl das eine wie das andere von innen zu zeigen. Also weil wir haben von Alkoholabhängigkeit, also von Abhängigkeit generell, aber speziell von Alkoholabhängigkeit ein sehr eindimensionales Bild, was sehr viel auf so Klischees basiert und sehr wenig auf Fakten oder irgendwelchen Erfahrungsberichten, weil es halt immer noch so stark stigmatisiert ist, dass die Leute da wenig drüber reden. Also es wird wenig von Betroffenen darüber geredet und sehr viel von anderen Leuten über die Betroffenen. Und das, da wollte ich so einen Beitrag leisten, das zu ändern und auch eine Geschichte zu erzählen, die vielleicht nicht unbedingt die größte, dramatischste, reißerischste Bildschlagzeilen-Headline-Story ist, sondern eher die gewöhnliche Geschichte von Abhängigkeit und Nüchternheit. Und es war mir auch wichtig, die Nüchternheit von innen zu zeigen, weil auch da glauben die Leute immer, das ist ganz schlimm, das ist grau, langweilig, du kannst nicht mehr am Leben teilnehmen, du kannst nicht mehr Spaß haben, du musst immer verzichten, du musst immer beichten bei Selbsthilfegruppen, ne. Und das ist halt überhaupt nicht so. Und das wollte ich auch mal so ein bisschen unter die Leute bringen, diese Info, dass das Leben ohne Trinken nicht nur nicht schlechter ist, sondern besser.
So. Ja. Ich beneide das ja manchmal. Ich hatte jetzt noch nie eine Sucht in dem Sinn. Wir kommen gleich zu der Sucht.
Und das wäre so cool, oder? Das ja, mal gehabt zu haben. Es gibt so ein Edge.
Nee, es ist weniger der Edge als diese epiphanen Momente, die Menschen danach immer beschreiben. Ne? Du hast diese wunderbare Szene beschrieben, dass du deine Kleidung am Ufer lässt und rausschwimmst ins Wasser. Und das klingt wirklich wie eine halb religiöse epiphane wie sagt man, also it's like this huge moment of real insight. Und ich denke mir mal, meine Güte, also davon hatte ich jetzt noch nicht so viel im Leben, außer vielleicht beim Meditieren ab und zu, wenn ich Glück hatte. Und da beneide ich manchmal, dass man diese Zäsur setzt, nicht das, was davor kommt, du verstehst es richtig.
Ja, ja, klar.
Sondern dass dieses Erwachen danach, man kann sich ja nur wünschen, dass man im Leben oft immer und immer wieder erwacht und zu neuen Ebenen erhöht wird. Und daran musste ich denken, als ich diese wunderschöne Szene von dir gehört habe. Eingeladen habe ich dich aber heute, Mia, für ein Thema, das, wie ich finde, sehr verwandt ist und doch anders. Bei dem es sicher auch um Klarheit und um Rausch geht, nämlich toxische Beziehungen, aussprechen sollte man es auch können, genauer gesagt, wie man sich daraus löst und das ganz Große danach. Also auch da wieder epiphane Momente, die man sicherlich öfter hat. Erstmal vorab so, weil das für jeden eine andere Art Definition ist. Was ist denn für dich eine toxische Beziehung? Und inwieweit siehst du die Begriffe Rausch und Klarheit in dem Zusammenhang?
Toxische Beziehung ist ja so ein bisschen inflationär benutzter Begriff, ne? Für mich ist eine toxische Beziehung eigentlich eine Dynamik, die krank macht und die oft auch abhängig macht. Also eigentlich ist es so, eine Beziehung zu einem Menschen zu haben, die aber sich anfühlt wie eine Beziehung zu einer toxischen Substanz. Und dabei ist, das finde ich immer wichtig zu sagen, nicht die Person toxisch, sondern die Dynamik. Also das, was zwischen den Leuten passiert, dieses Spiel, dieses Wechselspiel aus Distanz und Nähe eigentlich, das ist vergiftet. Und inwiefern hat es mit Rausch und Klarheit zu tun? Ich glaube, dass die meisten toxischen Beziehungen am Anfang rauschhaft sind. Also das ist ein charakteristisches Merkmal von so Beziehungen, dass die oft mit Lovebombing starten, also mit so einem du bist die Liebe meines Lebens, ich habe noch nie sowas gefühlt, das ist die Antwort auf all meine Fragen, und das ist, dass sich das so karmisch anfühlt, so schicksalhaft, das ist ganz oft so, und dann gibt's aber schnell, wenn diese Phase vorbei ist, ein Runterkommen und so ein Low und dann auch ein Mangel sehr schnell, den man dann immer wieder versucht zu kompensieren.
Ja, das beschreibst du sehr schön, also ja. Schrecklich schön, ja.
Ja.
Ich habe ja selber auch ein Buch darüber geschrieben, wir haben darüber gesprochen, The Breakup Call. Ich habe mich viel mit Trennung und dem Großen danach auseinandergesetzt. Und jetzt interessiert es mich aber mit jemandem mit deinem Background, der, wie ich finde, auch eine drastische Trennung vom Alkohol in dem Fall und auch von Familienhistorien auch dadurch, ne, durchzogen hat. Wie, glaubst du, können Menschen in emotionalen Beziehungen Klarheit gewinnen, besonders wenn du mitten im Rausch dieser toxischen Beziehung, dieser, wie ich es immer beschreibe, dieser elektrifizierten Anziehung steckst?
Boah, also ich glaube, wenn das akut ist, dann gibt es da nicht so viel, was man machen kann. Also es ist wirklich so, dass wenn das ist wie beim Drogenkonsum auch. Es gibt natürlich zwischendurch immer mal wieder klare Momente, wo man die Chance hat, auszusteigen oder die Chance hat, das klar zu sehen, zu reflektieren, so punktuell. Aber wenn du in so einem Rausch bist, in so einem High, dann gibt's da nicht so viel, was man machen kann. Also das sehe ich. Ich habe das auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder so vereinzelt bei Leuten in meinem Umfeld gesehen, die sowas erlebt haben. So ein, zwei Leute, die ich hatte, die da irgendwie so prädestiniert waren und die so Beziehungen hatten. Und wenn die dann in einem Liebeshai sind und so davon überzeugt, das ist jetzt die Antwort auf all meine Fragen und so, dann, da gibt's nichts, was du machen kannst, um da auszusteigen. Das ist wie eine Naturgewalt. So, du kannst halt zwischendurch die Leute kriegen, wenn sie den Kater haben. Weil der Kater kommt ja dann auch und dann gibt's halt die Verzweiflung und dieses Gambling, was dann anfängt, so, ja, es ist ja nicht immer so und das wird ja auch wieder besser und das ist ja auch wegen dem Stress und bla bla bla, dann hast du halt diese Verhandlung und da kannst du dann vielleicht irgendwie, wenn du merkst, okay, das wiederholt sich und es wird de facto nicht wirklich besser und es wiederholt sich immer wieder, da kannst du dann Klarheit kriegen und vielleicht aussteigen. Aber während der Rausch stattfindet, glaube ich, gibt's da nicht so viel, was man machen kann. Man kann sich halt schützen, man kann Vorarbeit leisten, dass es gar nicht erst passiert. Das geht. Mhm. Aber in dem Rausch, I don't know, würde ich eher sagen, so komm erst mal runter.
Nee, ich bin ein bisschen erleichtert, dass du sagst, ich hatte mich, ich glaube, ungefähr 5 Minuten lang im Breakup-Coaching versucht, bis ich gemerkt habe, Coaching ist es echt nicht. Aber was mir auch... Ja. Weil es war wirklich so, du redest mit Leuten und wie du sagst, die sind in diesem Rausch, sie wissen, sie sollten raus, aber sie schaffen es nicht. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Da kann dein Umfeld noch so viele Interventionen starten. Du bist so drin und in deinem Kopf hörst du dir an, was sie sagen und denkst, ja, aber ihr wisst nicht, wenn es gut ist, wie gut es ist.
Ihr wisst nicht, was es bedeutet. Ja. Ihr wisst nicht, wie besonders es ist, wie schicksalhaft und wie, das ist einfach, ja, ich kenne das auch genau von mir selber und von anderen. Und auch wenn ich rückblicke, sehe ich, wie ich in diesem Zustand war und denke mir so, krass, ja. Aber das ist wie, wenn man auf so einen halluzinogenen Rausch auch zurückblickt, dass man denkt so, wow, okay, die Einsichten, die ich da hatte, mit der Tragweite, die konnte ich in meine Klarheit auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ja. So, die machen für die Ratio einfach keinen Sinn. So.
Es stimmt. Und die Ratio ist da auch wirklich total fehl am Platz. Also du wirst niemandem einen Menschen ausreden können. Es gibt keine guten Argumente gegen den Rausch, weil deswegen ist es ein Rausch und keine Klarheit. Insofern ja. Ist das das falsche Werkzeugset, wenn man so möchte. Mhm. Was sind denn für dich, Mia, so die Anzeichen dafür, okay, jetzt bin ich drin, sozusagen. Ja, jetzt bin ich in diesem toxischen Dating-Muster auch drin. Weil ich muss sagen, für viele von uns, wir haben jetzt den Jargon, wir haben die Wörter dafür, ne? Trauma, Trigger, Intergenerational Trauma, diese ganzen Dinge. Wir können also wunderbar drüber sprechen und gleichzeitig immer noch drinstecken. Voll. Kennst du das auch? Und was würdest du sagen, was sind so die Anzeichen dafür, dass man auf jeden Fall drinsteckt?
Also in einem Muster, so jetzt grundsätzlich im Leben, würde ich sagen, das erkennt man halt daran, dass man immer wieder die gleichen Sachen erlebt. Also das ist halt leider das Blöde daran, dass man es halt ein paar Mal erlebt haben muss, um zu sehen, dass es ein Muster ist. Ne? Also man muss halt Leidensdruck aufbauen, um das zu erkennen. Und wenn man dann merkt, okay, ich habe immer wieder die gleiche Art von Typ oder immer wieder die gleiche Art von Beziehung oder meine Freunde sagen mir immer die gleichen Sachen, wenn ich sie verzweifelt anrufe oder so, dann würde ich sagen, ist das ein deutliches Anzeichen. Man checkt das dann halt irgendwann meistens so, bei mir war das so Ende 20, habe ich so langsam angefangen zu checken, so okay, offensichtlich date ich meinen Vater. meinen abwesenden Vater, die haben halt alle immer irgendwie so diese paar Charaktereigenschaften und ein paar so Rahmenbedingungen waren halt immer gleich. Also die Typen waren unterschiedlich, aber die hatten immer so ein, zwei fundamentale Sachen gemeinsam. Zum Beispiel, dass sie nicht zu haben waren, aus irgendwelchen Gründen, oder dass halt mit denen immer irgendwie Drama und krasse sexuelle Anziehung und so sich gekoppelt haben. Ja, und das merkt man dann irgendwann.
Ich fand immer, wenn man so drinsteckte und eben auch wusste, okay, Little Girl with Daddy Issues, da gibt's dieses wunderbare Zitat von Ryan Reynolds und ich paraphrasiere jetzt total, weil ich noch nicht mal mehr den Film weiß, wo er das gesagt hat. Aber es gibt diese Frau und irgendwie ist sie auch eine Frau mit abwesendem Vater und er sagt, sag mal, ich sag's mal auf Englisch, shouldn't you be dancing on a pole somewhere? Ne? Weil die kleinen Mädchen mit Daddy-Issues, die enden ganz schlimm, ne? Tanzend am Pole als Stripperin oder so. Und ich fand es so lustig, weil ich dachte, ach Mensch, dagegen bist du ja noch ganz gut davongekommen, ja, mit dem, was passieren kann. Aber jetzt musste ich nur kurz abweichen, weil ich dran denken musste. Mhm. Wie ist es denn, jetzt sagen wir mal, die Trennung kommt. Man hat diese luziden Momente, die Klarheit setzt immer mehr ein. Es häufen sich die Momente, wo man es merkt. Wenn du sagen könntest, du hast Strategien entwickelt, um da rauszukommen. Und da würde ich jetzt die Sucht zum Alkohol mit der Sucht zu diesem toxischen, dieser toxischen Dynamik gleichstellen fast. Ja, was würdest du sagen? Wie kann man damit umgehen, dass man sagt, okay, ich trenne mich jetzt, wie komme ich da raus und wie komme ich aus diesem emotionalen Tief so weit raus, dass ich nicht zurückgehe zu dem, was so ein High war?
Also, ja, das ist eine super schwierige Frage, die super schwierig zu beantworten ist, weil ich finde, oder es ist auch meine Erfahrung, dass sich diese klaren Momente, die dann wirklich zu einer Abkopplung führen, dass die nicht hundertprozentig in der eigenen Hand liegen. Also das ist so ganz ähnlich wie beim Alkohol bei mir gewesen. Da hatte ich auch, ich hatte tausendmal dieses Ding so, ich muss aufhören, ich muss moderieren, es muss weniger sein, ich muss das irgendwie in den Griff kriegen, jahrelang. Und dann irgendwann bin ich zu einem Meeting gegangen, der AA, und habe da kapituliert. So, und das ist eben diese Erfahrung, dass du merkst, okay, ich kann hier nichts machen, es gibt hier nichts zu gewinnen, es gibt keine Art und Weise, wie ich das hier kontrollieren kann. Und das wirklich zu verstehen, also wirklich zu, mit den Knochen, also nicht nur mit dem Kopf, sondern auch wirklich mit dem ganzen System zu kapieren, nichts an dieser Geschichte ist irgendwie für mich zu gewinnen. So, es gibt hier nichts. Ich muss weg, komplett. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Und ich glaube, das ist das Resultat von ständigem Scheitern auch und von ständiger Reflexion. Aber es ist ein bisschen, also es ist halt schwierig, daraus einen Ratschlag abzuleiten, weil das sich ein bisschen auch so anfühlt, dass es so übereinkommt. Und aber wenn man diese Momente erlebt, wo man merkt, okay, ich kann jetzt hier raus, also ich habe jetzt irgendwie, es lichtet sich der Himmel, oft sind das auch schöne Momente, so die so erleichternd sich anfühlen. Wenn man die erkennt dann und dann rausgeht, dann ist es, dann muss man die packen. So, man muss halt wirklich dann die sofort nehmen und so weit wie möglich rausgehen. Und das heißt halt auch kein Kontakt, keine Moderationsversuche, keine Freundschaftsversuche, dieser ganze Shit. Man muss halt weg davon. Und das ist die Antwort.
Nee, da stimme ich dir zu. Ich glaube, was einen manchmal noch so Geisel hält, ist dieses Gefühl von dem großen Closure. Also, dass man das haben muss, um weiterzugehen. Und darauf verzichten zu müssen, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was du sagst, ne? Zu wissen, es wird hier am Ende des Tages keine Medaille geben. Mhm. Es wird eventuell auch keine Erklärungen geben, sehr wahrscheinlich sogar. Und ohne diese Rewards rauszugehen, ist, glaube ich, so der schwierigste Moment, aber gleichzeitig auch der, wo du sagst, der schönste Moment, weil du sagst, alles klar, ich gehe hier nackig raus und es beginnt hier nochmal komplett von vorne.
Das stimmt, das ist total wichtig, auch das zu erkennen. Das ist gut, dass du das sagst, weil das oft sind halt so toxische Dynamiken das Resultat von so Kindheitsshit. Also, ne, dass man halt versucht, bei mir war das so, du datest halt deinen Vater, der hat dir nie das gegeben, was du gebraucht hättest, konnte er nicht, welche Gründe auch immer, ist egal. Und du hast jetzt diese Beziehung, weil du in dieser neuen Beziehung versuchst, das zu kriegen von deinem Vater, was du nie gekriegt hast und was du auch nie kriegen wirst. Das kriegst du einfach nicht. Und davon wegzugehen, das ist tatsächlich eine existenzielle Trauer, die dann kommt. Und das ist wirklich schwer zu ertragen, weil man dann merkt, also du merkst ja auch, ich bin komplett alleine. Es gibt hier niemanden, der mich rettet. Ich muss jetzt meine eigene Souveränität und sonst habe ich nichts. So. Und das ist hart. Mhm. Das ist echt hart, ja.
Mhm. Wo wir schon dabei sind, das setzt voraus, dass es unheimlich viel innere Arbeit braucht, die auch wieder keiner für einen machen kann. Ja. Ne? Und was würdest du sagen, welche innere Arbeit hat stattgefunden, damit du sagst, du kannst dich zum Beispiel aus toxischen Dynamiken lösen? Das ist der eine Teil. Und der andere ist vor allem, wie lässt man sich wieder auf was Neues ein, was hoffentlich gesünder ist?
Ja, also in meinem Fall, ich musste noch mal, also ich bin sober geworden vor 7 Jahren. Und dann hatte ich erstmal so diese totale Überzeugung, so, ich habe es jetzt gehackt, ich habe jetzt alles gehackt, ich habe jetzt alles verstanden, auch die Beziehungssache. Ich werde jetzt nur noch gesunde Entscheidungen treffen und so. Und dann habe ich noch einmal nüchtern vom Alkohol so eine Beziehungsdynamik durchgespielt. Einmal komplett durchgespielt, ohne andere Drogen im System. Und ich konnte mir ganz genau angucken, kristallklar, was da abgeht. Das war extrem schmerzhaft. Das war extrem schmerzhaft und auch irgendwie demütigend, also schwierig für mein Ego, weil ich halt gedacht habe, ich habe es jetzt verstanden und mir passiert sowas nicht mehr, jetzt wo ich nüchtern bin. Genau, aber es ist nochmal passiert und ich hatte auch in dieser Beziehung eine quasi identische Kapitulationserfahrung ganz am Ende. Ist auch noch nicht lange her, es ist erst 1,5 Jahre her, wo ich dann wirklich nochmal so richtig gegen die Wand gefahren bin und gemerkt habe, krass, okay, ich bin allein, ich muss kapitulieren, ich muss mich auf den Rücken legen und so, das habe ich gebraucht. Und die Arbeit, die man machen muss, oder die Arbeit, die ich dann gemacht habe, die mir geholfen hat, war letztendlich, das ist leider so, klingt das so ein bisschen wie so ein Wandtattoo, Selbstliebe. Selbstliebe als Praxis. Ja, nicht nur so als Gefühl. So, also du setzt dich nicht auf deine Couch und liebst dich selbst, sondern du musst halt wirklich praktizieren. Du musst halt dich selber mit dir selbst liebevoll reden, deine eigenen Grenzen respektieren, dich mit Leuten umgeben, die gut zu dir sind, Nein sagen lernen, Geduld mit dir selbst haben, all diese Sachen. Also du musst halt selber eine gute Beziehung mit dir führen, so wie eine erwachsene Person. Und dann, wenn du Glück hast, na oder ist, ich glaube schon, dass das dann zwangsläufig passiert, dass man dann aufhört, sich für diese Leute, die einen wahnsinnig machen, zu interessieren. Die leuchten dann nicht mehr so. Die sind dann einfach nicht mehr so interessant. Du kannst dir den Bullshit halt nicht mehr reinziehen, weil du selber, weil deine eigene Beziehung zu dir selber so überlegen ist, dass du halt gar nicht mehr verstehst, so was sie dir für eine Scheiße andrehen wollen. Und das ist die Antwort. Und ich habe tatsächlich, ich sehe diese Leute immer noch. Also ich sehe die, wenn ich denen begegne, dann weiß ich irgendwie, ah, der, mit dem könnte ich so richtig abgehen. So, der könnte mich so richtig, da ist so dieses sexuelle, weißt du, du weißt es sofort. So, und die meide ich einfach. Ich gehe nicht mehr auf diese Ebene. Ich rede nicht mit denen, ich gehe da nicht hin. So, weil ich kann es nicht kontrollieren, nach wie vor nicht. Wenn ich mich auf sowas mit jemandem einlassen würde, wäre es genauso der gleiche Scheiß, egal wie viel ich gelernt habe. Genau, und das, und wenn man dann was Neues anfangen will, dann muss man halt eben da drauf achten, dass man einfach Leute datet, die eben nicht diesem Muster entsprechen. Und am Anfang kann das frustrierend sein, weil man diese Leute sehr langweilig findet. Man findet diese netten Leute langweilig. Die triggern einen nicht auf diese Art, weil die halt dieses Kindheitsmuster nicht bedient. Das ist einfach ein ganz normaler Mensch. Und erstmal ist es ein Fremder. So ist es normal. So muss es sein. Aber das findet man halt, man kennt halt dieses schicksalhafte Ding, diesen krassen Sog und dieses sexuelle. So, das kennt man halt und man denkt halt, das ist Liebe und das sucht man. Und das muss man sich abgewöhnen.
Mhm. Mhm. Ja. Ich finde das sehr klug, was du sagst, auch gerade im Hinblick auf, das ist ein Fremder. Mhm. Weil das Schlimme, ne, an diesen toxischen Dynamiken ist ja, dass alles so wahnsinnig vertraut ist. Und was du immer als schicksalshaft betrachtest, ja, oder beschreibst, denke ich immer, oh Mann, das ist genau richtig. Es fühlt sich sowas von bigger than life an, dass echt das ganze System angeworfen wird.
Total,
ne?
Total. Und ich habe mal mit einem Therapeuten darüber geredet, der meinte, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche.
Oh.
Ja. Ja, weil das nicht, weil man sich halt in der toxischen Beziehung bezieht man sich gar nicht auf die Person, sondern auf was anderes, auf die eigene Vergangenheit, auf Daddy, auf, keine Ahnung, schieß mich tot. Aber es hat nichts mit der Person eigentlich zu tun, sondern mit dem Bild, was man hat.
Das ist interessant, weil ich oft auch gedacht habe, für mich ist es schon sehr lange her, dass ich in so einer Dynamik war. Ich war aber auch länger in einer. Insofern weiß ich nicht, wie lange braucht man denn, was ist denn da die Halbwertszeit, bis das Ding durch ist, sozusagen.
Ja, als also, man will, ey.
Ja, ich hab mich da oft dabei ertappt, dass ich dachte, vielleicht bin ich so ein bisschen wie so ein trockener Alkoholikerin, dass das System schon noch drauf anspringen würde, ich mich aber dagegen entscheide. Und was inzwischen passiert, ist, wenn ich in einem Raum bin und es taucht so jemand auf, dann merke ich richtig, mir stellen sich so ein bisschen die Nackenhaare auf und es kommt ein Satz in meinen Kopf und das ist, es ist ein Raubtier im Raum.
Ja.
Und dann weiß ich Bescheid.
Ja, ja,
ja, ja. Aber das, ja, das ist spannend, was du dazu sagst. Und sag, wie ist das denn mit Ex-Freunden oder Ex-Freundinnen? Und da sind vielleicht sogar auch Freundschaften mit gemeint. Findest du es wichtig, bei den Toxischen natürlich weniger, aber die wirklich vorbei sind, die Beziehung, findest du es wichtig, im Kontakt zu bleiben, die als Freunde zu behalten teilweise? Oder wie siehst du das? Und der Hintergrund meiner Frage ist, ich habe es oft erlebt in meiner Dating-Phase, dass Männer meinten, ja, ich bin auch noch mit all meinen Ex-Freundinnen befreundet. Und ich habe das nicht als bedrohlich empfunden. Und doch dachte ich irgendwie, warum denn? Also muss ich mit allen Exes, die nett oder auch okay waren, befreundet bleiben? Macht das mich zum gesünderen Menschen?
Ich würde da keine Regel irgendwie legen, weiß ich nicht. Also ich finde es nicht falsch, wenn man eine gesunde Beziehung hat, man hat sich auseinandergelebt und man ist aber, man hat eine Basis von Freundschaft oder man war vielleicht auch schon vor der Beziehung miteinander befreundet in erster Linie, dann macht es ja total Sinn, dass man auch danach befreundet ist. So. Aber es gibt ja auch Beziehungen, die halt eine gewisse, also so ein, weiß nicht, so einen bestimmten Entwicklungsprozess auch katalysieren irgendwie. Und wenn man dann da durch ist und darüber hinausgewachsen ist, dann ist die Person auch irgendwie ein bisschen over. Und das ist eigentlich das Häufigere bei mir. Also ich bin mit manchen Ex-Lovern, mit denen das nicht so deep war, bin ich noch befreundet. Aber mit denen, wo wirklich Shit passiert ist und persönliche Weiterentwicklung und so, die waren danach auch irgendwie dann over, die Leute.
Aber dass auch das Interesse weg war an diesem Menschen. Oder? Ja. So geht es mir nämlich dann. Es ist so, okay, lesson learned, you're a nice person, moving on.
Genau, ja. Aber gleichzeitig würde ich auch immer, wenn ich jetzt jemanden treffe, wenn ich einen Typen treffen würde und der würde mir sagen, er ist mit keiner seiner Ex-Freundinnen befreundet, weil das waren alles crazy Bitches zum Beispiel, das ist natürlich eine Red Flag. Ja. So, weil wenn alle ihn hassen, das ist auch so eine Regel, die ich habe. Ne? Wenn ich merke, irgendwie die Ex-Freundin sagt irgendwas, ich höre auf die Ex. Ja. Sie kennt ihn besser als du.
Ja, im Zweifel für die Ex, ja. Ja, ja. Ja. Mia, bevor ich zu meinem Lieblingsteil komme, der Blitzrunde auf dem Beziehungskarussell, habe ich noch eine Frage für dich. Und zwar, du hattest mir ja schon verraten, dass Teile dieses Themas, ne, Ex-Beziehungen, eventuell ihren Weg in ein weiteres Buch von dir finden. Willst du schon mal ein bisschen davon teilen? Hast du schon Einsichten, wo du sagst, das ist was, was in diesem Buch vorkommen wird? Darüber möchte ich mich unterhalten.
Ja, ich glaube, dass diese ganze Thematik Beziehungen, die ein bisschen wie Drogen sind, toxische Beziehungen, toxische Dynamiken, das wird auf jeden Fall das zweite Buch in irgendeiner Form. Ich habe das schon gemerkt, als ich das erste zu Ende geschrieben habe, dass sich das quasi so nahtlos angeschlossen hat und dass auch eigentlich das letzte Kapitel, was ich geschrieben habe, immer wieder so der Anfang sein wollte von dem nächsten. So, deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch wird, im weitesten Sinne. Was genau in dem Buch passiert oder wie das aufgebaut sein wird, weiß ich noch nicht, weil das Buch das immer irgendwie selbst entscheidet. Aber ich versuche, einen liebes Love-Addiction-Memoir zu schreiben. Ja.
Nice, Love-Addiction-Memoir.
Ja.
Da ist ja alles drin.
Ja.
In den Wörtern.
Ja.
Okay. Gut, Mia, bist du bereit für die Blitzrunde?
Ja, born ready. Okay.
Gut. In 1 bis 3 Worten, schau, ob du eine Antwort findest. Meine beste Beziehung habe ich zu?
Mir selbst, I guess.
Diesen Typ Mensch date ich nie wieder.
Meinen Typ.
Von einem oder einer Ex habe ich gelernt, dass?
Mein letzter Ex hat mir beigebracht, niemals taktieren. Das ist ein guter Rat.
Das treibt mich an.
Die Wahrheit verstehen.
An mir selbst mag ich besonders.
Unabhängigkeit.
Mein liebstes Fahrgeschäft auf dem Jahrmarkt ist?
Achterbahn.
Warum?
Naja, wegen Nervenkitzel und so. Und weil das halt relativ gefahrlos ist trotzdem. Man fühlt viel und ist aber nicht wirklich in Gefahr.
Ist auch ein safes Muster, einfach sich reinsetzen und dann aber auch wieder aussteigen können.
Genau,
ne?
Ja. Ja, ja.
Gut, Mia, zum Abschluss, wo finden wir dich? Und erzähl uns auch, dein Buch finden wir ja auf Amazon.
Das Buch findet man auf Amazon und auch auf allen moralisch wertvollen Buchhandlungen, in allen moralisch wertvollen Buchhandlungen. Also überall, wo es Bücher gibt, kann man das kaufen. Es heißt Rausch und Klarheit, ist bei Goldman erschienen. Online findet man mich zum Beispiel im Soda Club Podcast, Soda Club mit K. Das mache ich mit Mika Döring zusammen. Da reden wir über Unabhängigkeit und all things Addiction und so weiter. Und ansonsten auf Instagram, Mia_Gato, das ist immer am aktuellsten.
Ja, super. Dann noch für alle ZuhörerInnen, wenn euch die Show gefallen hat, dann bewertet sie gerne am allerliebsten mit 5 Sternchen. Und noch besser ist es, wenn ihr es weiter sagt. Bis dahin erstmal, Mia, ich habe so viel gelernt heute. Tausend Dank, dass du dabei warst.
Danke dir. Bis bald. Bye.